Wir haben als Homo sapiens alle einen 24-Stunden-Rhythmus, der unser Tag-Nacht- und unser Schlaf-Wach-Verhalten regulieren kann. Und es wird eben sehr klar argumentiert, dass eine Verschiebung im Biorhythmus ein unabhängiger Risikofaktor ist dafür, dass Krankheiten entstehen können. Social Jetlag, hier geht es jetzt eher um die Differenz zwischen meiner biologischen Schlafzeit und einer gesellschaftlich erzwungenen Schlafzeit. Wir neigen eben dazu, uns in unserer modernen Welt über den Tag, wenn wir es evolutionär betrachten, uns zu wenig echtem guten Licht auszusetzen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Zweimal im Jahr drehen wir an der Uhr und bringen unseren Körper damit mächtig aus dem Takt. Jetzt am vergangenen Sonntag erst wieder. Zeitumstellung. Was nach einer kleinen organisatorischen Anpassung klingt, ist biologisch betrachtet schon ein Eingriff in ein hochkomplexes System. Unsere innere Uhr. Denn unser Körper, der folgt einem bestimmten Rhythmus, der nahezu alle Prozesse steuert. Schlaf, Hormone, Stoffwechsel, Leistungsfähigkeit. Und genau dieses System lässt sich nicht einfach umstellen wie eine Uhr an der Wand. Wenn man ehrlich ist, sind sogar unsere Zeitzonen, in denen wir alle leben auf der Welt, ein künstliches Konstrukt. Sie helfen uns, unseren Alltag zu organisieren, aber sie entfernen uns gleichzeitig ein Stück weit von unserem natürlichen Rhythmus, der sich eigentlich am Licht der Sonne orientiert. Die Folge? Für viele Menschen fühlt sich die Zeitumstellung an wie ein Mini-Jetlag mit Schlafproblemen, Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten. Und es gibt sogar Hinweise darauf, dass rund um die Umstellung der Uhr Unfälle passieren, mehr Unfälle passieren als an anderen Tagen. Noch spannender wird es, wenn wir über Menschen sprechen, bei denen dieser Zustand nicht nur zweimal im Jahr auftritt, sondern dauerhaft Teil des Lebens ist. Also Schichtarbeiter, Menschen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten oder alle, die regelmäßig über verschiedene Zeitzonen reisen müssen. Denn hier entsteht ein dauerhafter Konflikt zwischen unserer biologischen und unserer sozialen Uhr. Ein sogenannter sozialer Jetlag. Es gibt dafür tatsächlich diesen Fachbegriff. Was passiert also wirklich in unserem Körper, wenn wir unseren Biorhythmus in dieser Form stören? Wie weit haben wir uns schon von unserem natürlichen Takt entfernt? Und wie können wir lernen, besser damit umzugehen? Darüber wollen wir sprechen in dieser, wie ich jetzt schon finde, sehr spannenden Folge. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler. Herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein.
Darüber müssen wir auch gerade mal reden. Wir haben eine Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast in den Kommentaren bei Spotify. Da hat die Karin uns sehr nett geschrieben. Matthias, bitte sag doch mal was anderes am Anfang als immer. Ich freue mich, wie immer mit dabei zu sein. Vielen Dank.
Hat sie geschrieben?
Hat sie wirklich geschrieben?
Okay.
Also, Karin, erstmal schön, dass das auffällt. Ja, ich finde ja, das ist von Matthias wie ein Signature, ja, wie ein Stempel, den er in jeder Folge so hat. Und ich bin klar dafür, dass du es beibehältst, Matthias. Aber wir können natürlich für Karin auch mal sagen.
Ich freue mich sehr darüber, mit dabei zu sein.
Ja, super. Also, Karin, liebe Grüße, schön, dass du uns hörst. So, Matthias, Zeitumstellung. Am Sonntag war es wieder soweit. Bist du so ein zeitumstellungsfeinfühliger Mensch? Merkst du das, wenn da eine Stunde fehlt oder mehr
definitiv
da ist plötzlich?
Ja? Also vor allen Dingen diese Umstellungsphase jetzt von einer Stunde, die uns quasi genommen wird, also diese Sommerzeit, die eingestellt wird, die auch nicht die eigentliche Ursprungszeit ist, sondern die wurde ja quasi mal mit eingeführt, politisch eingeführt. Ich bin nicht gesellschaftlich nicht ein Fan davon, politisch nicht ein Fan davon und für mich persönlich auch nicht. Also es brauchte jetzt doch ein bisschen Zeit, zumindest schon der Sonntag und dann auch Montag waren Phasen, wo ich ehrlich sagen muss, das brauche ich nicht unbedingt. Mhm.
So, und es gibt ja immer wieder auch Diskussionen, politische Petitionen und Bestrebungen auch innerhalb der EU, dass man sagt, das will man wieder abschaffen. Mhm. Wir haben eine Umfrage gestartet. Wenn ihr unseren Podcast über Spotify hört, könnt ihr auf eurem Handy direkt unter der Folge mal ein bisschen runterscrollen. Da ist eine Umfrage drin. Zeitumstellung abschaffen? Ja oder nein? Relativ einfache Frage. Könnt ihr mal aus der Community mal abstimmen, wie eure Meinung dazu ist. Vielleicht macht das jetzt nicht direkt am Anfang, sondern hört erstmal die Folge und entscheidet dann, wie ihr dazu steht. Und wir wollen einfach ohne politische oder soziale Wertung einfach mal schauen, was diese Zeitumstellung mit unserem Körper macht und natürlich auch, was Berufe oder was Menschen zu ertragen haben, die gegen den natürlichen Biorhythmus leben müssen. Wie da die Auswirkungen aussehen, das wollen wir uns hier in dieser Folge auch mal anschauen. Also, lass uns mal direkt reinstarten, Matthias. Ich habe es eingangs gesagt, es gibt so eine innere Uhr. einen inneren Biorhythmus. Ja, was ist das genau? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also erste Differenzierung, es gibt verschiedene Biorhythmen. Wir verwenden häufig, wenn wir über diesen zirkadianen Rhythmus sprechen, also circa 24 Stunden Rhythmus, Tag-Nacht-Rhythmus, auch synonym den Begriff Biorhythmus. Aber es gibt verschiedene Biorhythmen. Ja, es ist ein Rhythmus, der sich an einem Tag orientiert. Es gibt aber auch der sich am Mondzyklus orientiert, also zirkadianer Rhythmus, was beispielsweise, wenn wir über den Menstruationszyklus sprechen, dort sich eher mit ansiedelt. So, das ist erster Punkt mit dabei. Und ja, wir haben als Homo sapiens alle einen 24-Stunden-Rhythmus, der unser Tag-Nacht- und unser Schlaf-Wach-Verhalten regulieren kann. Und das quasi auch über Steuerung von Hormonen, Körpertemperatur, den Stoffwechsel insgesamt, Blutdruckregulation und auch unsere Immunaktivität. Das ist ganz entscheidend, weil das Immunsystem nicht zu jeder Tag- und Nachtzeit physiologisch erstmal gleich aktiv ist, es sei denn, wir haben eine akute Infektion. Und damit das Ganze steuerbar ist, haben wir genetische Möglichkeiten, das abzuspielen. Aber wir haben von außen auch Einfluss darauf, auf diese Master Clock, wie wir sie nennen, oder die innere Uhr. Das ist also nicht nur irgendein Begriff, den man so kennt, sondern diese zentrale innere Uhr, die sitzt also wirklich im Gehirn und nennt sich suprachiasmatischer Nukleus. Das sind 20.000 Neurone ungefähr, die explizit dafür da sind, um diese innere Uhr einmal darzustellen und darauf folgend verschiedene Gene abzuspielen, die im Nachgang die inneren Organe, jedes Organ hat auch eine eigene Uhr, man nennt die dann periphere Uhren, ne, zentrale Uhr, suprachiasmatischer Nukleus, dann die peripheren Uhren und jedes Organ hat einen eigenen Rhythmus und das wird quasi getaktet von zentral. Und der Taktgeber von außen, physiologisch, und so hat es sich im Laufe der Evolution eben auch entwickelt, ist Licht. Und zwar das volle Lichtspektrum. Und wenn wir es auf bestimmte Wellenlängen des Lichtes beziehen, dann sind es vor allen Dingen blaue Lichtanteile, die den suprachiasmatischen Nukleus stimulieren und dann quasi so programmieren, dass es heißt, jetzt ist Tag und dementsprechend folgen darauf Hormonproduktion, dann Thermoregulation, Stoffwechselvorgänge, die Organe werden angesteuert. Von daher ist das der zentrale Taktgeber. Es gibt andere Taktgeber, wie wenn ich etwas esse, wenn ich mich bewege, Temperaturunterschiede oder auch soziale Routinen. Das beeinflusst das durchaus und das zeigt uns schon so ein bisschen, warum wir uns jetzt vorstellen können, dass eine von außen vorgegebene zeitliche Veränderung von einem Rhythmus, den wir das letzte halbe Jahr so durchgeführt haben, jetzt erstmal eine Umstellung für unseren Organismus bedeutet. Und je nachdem, wie feinfühlig man darauf reagiert, macht es bei dem einen oder anderen mehr Probleme. Ne? Jetzt ist es so, dass wir eine Stunde weniger haben. Sprich, ich gehe abends zu meiner gewohnten Zeit ins Bett, stehe morgens auf und mir fehlt eine Stunde. Und dann kann ich das am nächsten Abend natürlich versuchen zu verbessern, dann fällt mir vielleicht das Einschlafen noch nicht so leicht oder ich gehe eine Stunde später ins Bett und muss aber wieder früher aufstehen, weil sozial mir vorgegeben ist, jetzt ist es halt
7 Uhr.
Jetzt ist es 7 Uhr und dabei ist es eigentlich eine Stunde, die mir an der Stelle fehlt.
Es fühlt sich an wie 6 Uhr, ja, das ist natürlich der Punkt. Also es klingt erstmal auf dem Papier, würde man sagen, naja, eine Stunde. Ja, was ist dann irgendwie schon eine Stunde? Aber es ist eben doch für Leute, die eben auch nach einem festen Rhythmus leben. Und wenn wir mal jetzt auch von uns Menschen weggehen und mal in die Tierwelt schauen, die Tierwelt, vor allem die sagen wir mal, wilde Tierwelt, die jetzt nicht vom Menschen domestiziert ist, die lebt nach diesem Rhythmus. Und das seit Jahrtausenden, ja Millionen Jahren. Ja, unsere DNA, unser ganzes Ich ist danach programmiert, diesen Reizen hell, dunkel, Sonne und so weiter zu folgen. Und plötzlich gibt's also da diese Erfindung der Uhr, das ja schon eine dolle Sache erstmal war, und dann eben auch diese Zeitzonen, ja, also das kann man sich schon vorstellen, dass das natürlich etwas Künstliches ist, was uns da aufgezwungen wird. Jetzt habe ich gelesen, dass es tatsächlich rund um diese Zeitumstellungen zu verschiedenen Effekten, messbaren Effekten kommen soll. Ja. Also es gibt mehr Autounfälle, ja, die Leute krachen häufiger ineinander und auch das finde ich spannend, es soll mehr Herzinfarkte geben rund um diese Umstellungen. Ja. Ist das, sagen wir mal, eine schöne Headline aus dem Social Web oder ist da wissenschaftlich wirklich etwas dran?
Ja, das ist wissenschaftlich schon belegt. Also es gibt größere Untersuchungen, die genau sich mit dem Thema der tödlichen Verkehrsunfälle beschäftigt haben. Die University of Colorado aus den USA beispielsweise haben genau das versucht. Das Risiko quasi steigt messbar für tödliche Verkehrsunfälle um etwa 6%, je nach Studienlage. Es gibt mehrere in diesem Bereich, zwischen 5-8%. Mhm. Vor allen Dingen in den Tagen direkt nach der Umstellung, also in den ersten 1-3 Tagen.
6% oder bis 8% mehr tödliche Unfälle, das ist natürlich auf, sagen wir mal, auf ein Land oder auf die ganze Welt betrachtet natürlich eine ganze Menge, also schon erheblich, ja. Vielleicht kannst du da einmal kurz einen Schlenker machen. Wie ist das begründbar oder erklärbar? Was sind da die Treiber, dass die Leute unaufmerksamer sind oder müder? Oder was ist da der Hintergrund?
Naja, obwohl es sich jetzt bei dieser Umstellung nur um eine Stunde Veränderung handelt, ist der Biorhythmus verfrüht. Das heißt, wenn ich in der Nacht weniger geschlafen habe oder eben biorhythmisch noch nicht an meinem eigentlichen Wachzeitpunkt bin oder vielleicht auch hektisch los muss, das wären so diese beiden Varianten, dann bin ich entweder noch nicht ganz bei der Sache, habe Schlafmangel, bin unkonzentrierter und dann steigt natürlich auch das Risiko für Verkehrsunfälle. Vielleicht fahre ich aber auch noch ein bisschen schneller, weil ich sowieso schon verspätet bin. Also das sind so Dinge, die in dem Bereich quasi mit diskutiert werden. Was auch noch interessant ist, Felix, an der Stelle, dass sich das Thema auch nochmal verschiebt, je weiter wir quasi in den Westen rübergehen. Da wird es quasi auch nochmal mehr mit.
Interessant. Okay. So, also Verkehrsunfälle, wissenschaftlich gut untersucht, belegbar, 6% im Schnitt, mehr tödliche Unfälle. Studien sagen sogar 5-8% insgesamt mehr Unfälle. Also da ist tatsächlich ein großer Effekt. Jetzt das Thema Herzinfarkt. Auch dazu habe ich mehrfach gelesen, dass es messbar mehr Herzinfarkte geben soll. Ist das belegbar?
Ist auch ein Thema und ist auch belegbar und auch erklärbar. Also es sind in den Untersuchungen, also es gibt eine Studie, die ist ein bisschen älter, schon aus 2008, ist ein New England Journal of Medicine, wo 5% mehr Herzinfarkte in der ersten Woche nach der Frühjahrsumstellung, jetzt genau in dem Bereich, wo wir also sind, haben der stärkste Anstieg in den ersten 2-3 Tagen und besonders stark quasi am Montag nach der Zeitumstellung. Andersrum aber muss man auch dazu erwähnen, in der Herbstumstellung haben wir sogar eher tendenziell einen leichten Rückgang. So, also in die andere Richtung quasi auch. Und jetzt fragt man sich auch hier hat es ja nicht unbedingt etwas mit Wachheit und Ähnlichem zu tun, aber wir haben gesagt, der Biorhythmus reguliert den gesamten Stoffwechsel, die Organe, Blutdruckregulation, Thermoregulation, all das gehört mit dazu. Höhere Stressbelastung und Ähnliches könnten mit dazukommen und diese Verschiebung könnte diesen Effekt durchaus mit begünstigen.
Also messbare Effekte auf mehr Unfälle, auf unsere körperliche Gesundheit, auf ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte. Das sind alles Punkte, wo man sich natürlich fragen muss, okay, warum macht man das? Ja, warum wird das nicht sofort wieder abgeschafft, wenn doch alle und auch unsere Regierung natürlich versuchen sollten, dass es den Menschen besser geht und nicht schlechter geht. Mhm. Wir haben mal in der Historie geschaut. Also das erste Mal wurde in Deutschland die ursprüngliche Idee einer Zeitumstellung, einer Sommerzeit diskutiert, Anfang 1916, 1917. Ja, 1916 gab es den Ersten Weltkrieg und da wurde es zum ersten Mal in Deutschland und Österreich eingeführt. Die Idee war, es sollte Energie gespart werden. Dadurch, dass abends es quasi eine Stunde länger hell bleibt, dadurch, dass die Uhren umgestellt sind, erhoffte man sich, dass die Leute weniger Energie für Licht brauchen. Das wurde dann wieder abgeschafft und in den 70er Jahren in Deutschland mit der Ölkrise 1973 wieder eingeschafft, wieder in der Hoffnung, dass Energie gespart werden kann. Heute, Matthias, weiß man, die Daten sind heute besser, sagen wir mal, komplexer, auch auslesbar. Das funktioniert gar nicht mit dem Energieeinsparen.
Genau, also der grundsätzliche Gedanke, die eine Stunde vorzustellen und dadurch abends länger auch quasi
Tageslicht nutzen
zu können, um dann Energie zu sparen, das geht sich überhaupt nicht aus. Es hat gar keinen nennenswerten Effekt auf Energie einsparen, tendenziell vielleicht sogar mehr Energie, die verbraucht wird, gerade wenn man sich überlegt, man steht morgens früher auf, wie jetzt in den Tagen und die Temperaturen sind noch nicht so warm, man heizt dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Also ganz im Gegenteil hat das hier wirklich einen Effekt. Es ist für viele Menschen belastend. Wir haben jetzt diese Zahlen eben mit Blick auf Unfälle und Herzinfarkt gehört, aber es verschiebt immer etwas unseren Biorhythmus. Du hast es als Mini-Jetlag beschrieben und genau das ist eigentlich etwas, was wir hier feststellen. Und diese Verschiebung beeinflusst den eigenen Organismus, wie er funktioniert. Und es ist ja politisch jetzt auch ein Thema, es liegt, soweit ich weiß, bei der EU, eigentlich die Sommerzeit wieder abzuschaffen. Aber soweit ich weiß, ist es bis jetzt noch nicht passiert.
Die Mühlen mahlen langsam, wie wir wissen. Das werden vielleicht dann unsere Kinder, wenn sie 18 sind, irgendwann mal erleben. Jetzt wollen wir mal schauen, Matthias, weg von der Zeitumstellung hin zu generell Menschen, die ja berufsbedingt beispielsweise gegen den eigentlichen Biorhythmus arbeiten müssen. Schauen wir mal auf die Leute, die zum Beispiel nachts arbeiten, regelmäßig. Also Bäcker, die nachts aufstehen, damit wir morgens, wenn wir um 7 beim Bäcker stehen, frische Brötchen haben. Meine alte Zunft, wir Radiomoderatoren, die Morningshow moderieren. Wenn um 5 die Sendung losgeht, sind wir auch um 3 Uhr wach, um 4 im Sender. Das gleiche gilt für die Kollegen beim Fernsehen. Es gibt viele andere Berufe, Polizisten, Krankenschwestern, Taxifahrer, Leute, die im Schichtdienst natürlich auch arbeiten, die also nochmal auch diesen Wechsel dann sogar haben zwischen mal eine Woche normaler Rhythmus, dann eine Woche irgendwie spät ins Bett oder frühmorgens erst ins Bett. Also es betrifft ja Millionen Menschen, die gegen ihren natürlichen Biorhythmus arbeiten. Wie ernst ist das gesundheitlich? Du hast da auch mit solchen Leuten natürlich zu tun, die zu dir kommen und sagen, ich habe das und das Problem, wo du sagst, okay, was arbeiten sie denn? Also gib uns da mal einen Einblick. Was passiert biologisch, wenn wir so ein wildes Leben haben auf unseren Biorhythmus bezogen?
Wenn wir uns jetzt schon vorstellen, dass diese eine Stunde in der Verschiebung doch Auswirkungen haben kann und jeder spürt es unter Umständen auf seine eigene Müdigkeit, Konzentrationsfähigkeit, Fehler, die man vielleicht macht, schlechterer Schlaf, können wir uns doch vorstellen, dass wirkliche enorme stundenweise Verschiebung, also quasi 3, 4, 5 Stunden vor meinem natürlichen Rhythmus aufzustehen. Und ja, der ist individuell unterschiedlich. Wir kennen diese Chronotypen. Manche sind eher frühere Typen, manche eher spätere Typen. Da gibt es auch definitiv ein Spektrum.
Oder haben wir auch mal lange drüber gesprochen, die Lerchen und die, wie heißen die anderen?
Die Eulen, wobei die dieses Modell ein bisschen vereinfacht ist, weil es das nur einteilt in frühe und späte Typen. Aber es ist eigentlich wie bei ganz vielen Bereichen eher so eine gaußsche Normalverteilung. Diese ganz Extremen sind wirklich 5%, die das dann vielleicht mit ausmachen. Es spielt sich schon irgendwo dazwischen ab. Ich finde das wichtig. Man kann seinen Chronotyp bestimmen, auch über beispielsweise Fragebögen. Also dafür brauche ich keinen invasiven Test, um da mehr zu wissen. So, jetzt bin ich da ein bisschen abgewichen. Jetzt stellen wir uns aber trotzdem vor, in der Schichtarbeit, jetzt nehmen wir den Bäcker, der hat den großen Vorteil, der wird immer morgens, auch die Bäckerin übrigens, wird immer morgens das Brot früh backen. Das ist der Vorteil, der entsteht, dass ich quasi über den sozialen Druck oder die soziale Zeit meinen Biorhythmus kontinuierlich und regelmäßig verfrühe. Das kann man machen. Jetzt muss man aber sagen, wenn man es dann aber in Bereiche 3, 4 Uhr nachts, was dann doch für die allermeisten mit in der tiefen Nacht liegt, verfrüht, dann ist es wahrscheinlich so oder so immer etwas zu früh. Aber hier haben wir zumindest die Möglichkeit der Regelmäßigkeit und einen verfrühten Rhythmus. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, der Tag beginnt, sagen wir dann, um 5 Uhr und dann endet der Tag aber auch 12 Stunden später. Und da muss ich das mitdenken und muss dann sinnvollerweise am Abend ab 17 Uhr auch anfangen, Lichtquellen rauszunehmen und nicht zu meinen, okay, ich kann dann jetzt kann ich noch ein bisschen länger aufbleiben, weil um da wirklich nicht aus diesem zirkadianen Rhythmus raus zu geraten. Sonst besteht die Gefahr einer chronisch zirkadialen Fehlanpassung. Und symptomatisch macht es bei einem oder anderen eben Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, schlechterer Schlaf. Aber biologisch entkoppeln wir unsere zentrale Uhr, den suprachiasmatischen Nukleus, von allen peripheren Uhren der einzelnen Organe. Und das ist nicht nur, dass das nett klingen mag in der Chronobiologie und auch der Biorhythmus oder der zirkadiane Rhythmus in der Medizin spielt immer mehr eine wichtige Rolle. Und es wird eben sehr klar argumentiert, dass eine Verschiebung im Biorhythmus ein unabhängiger Risikofaktor ist dafür, dass Krankheiten entstehen können. Von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Stresssystemerkrankungen, aber auch neurodegenerative, autoimmune Prozesse, entzündliche Prozesse, die das definitiv mit begünstigen können. Und jetzt kommen wir zu dem Teil der Schichtarbeit, den dann natürlich noch ein viel größerer Teil betrifft, nämlich, dass ich wechselnde Schichten habe. Mal früh, mal spät, mal Nacht. Und dann noch nicht mal eine Rhythmik, dass man sagt, okay, die erste Woche früh, die zweite Woche spät, die dritte Woche Nacht, sondern dann mal hier, dann mal so, dann springe ich da mal ein, wie auch immer. Und ich habe unterschiedliche Wechsel, die immer für eine zirkadiane Fehlanpassung sorgen können. Jetzt kann man versuchen, in Nuancen das vielleicht mit zu unterstützen. Es ist aber auch bei bestimmten Berufen schwierig. So, was meine ich damit? Man könnte beispielsweise sagen, wenn ich Frühschicht habe und morgens aufstehe, dass man sich erstmal so eine Blaulichtfilterbrille aufsetzt am Morgen und mit wenig Licht arbeitet, so dass zumindest der suprachiasmatische Nukleus noch nicht auf Tag umgeschaltet wird. Und man verlängert das noch etwas. Man trinkt keinen Kaffee, macht keinen Sport direkt am frühen Morgen, um quasi nicht zu weit aus der Zeit rauszurücken. Wenn ich dann aber in mein Polizeiauto, Rettungswagen, Feuerwehr, in die Klinik, was auch immer gehen muss und dann dort am Menschen arbeiten muss oder mit Menschen zusammenarbeiten muss, dann darf man nicht mehr in so einem halbschläfrigen Zustand sein.
Klar.
Ja? Und natürlich ins Auto sollte man im Idealfall dann auch nicht so einsteigen. Aber natürlich kann ich wach sein, aber ich kann zumindest den Haupttaktgeber, nämlich das Licht, erstmal noch etwas rausnehmen und Richtung Abend vielleicht mit etwas arbeiten, was mir beim Einschlafen Unterstützung geben kann oder mein Schlaf mit unterstützen kann, also Melatonin beispielsweise, oder hier auch wieder mit Lichtquellen zu arbeiten. Hier gibt es Möglichkeiten. Das Schwierige ist dieses wirklich sprunghafte und unterschiedliche Schichtzeiten. Und ich persönlich, ich habe dann selbst eine eigene Erfahrung mit und auch eine eigene Historie, die mir persönlich schon nicht gut bekommen ist und die mich wirklich jahrelang herausgefordert hat. Obwohl ich ein junger Mensch war damals.
Du bist Rettungswagen-Sanitäter gefahren.
Genau. Ein toller Job, den ich wirklich bis heute immer noch sagen würde, mit einer meiner liebsten Berufe, die ich jemals ausgeübt habe. Aber ich hatte Nachwirkungen dieses Schichtdienstes, gerade wenn man dann nachts auch nicht schläft, sondern ruht oder vielleicht auch sagt, komm, ich bleib noch länger wach oder ich leg mich nur irgendwie mal auf den Sofa. Und dann geht so ein Melder los und du musst hochspringen. Und diese extremen Stressaktivität, die hatte ich irgendwann auch rhythmisch drin. Und die haben mich nachts noch 2 Jahre lang danach, als ich nicht mehr gefahren bin, hochgetrieben. Und das ist das, was viele Menschen in den Berufsgruppen beschreiben. Heutzutage auch viele Patienten in der Praxis mitteilen, dass sie wirklich sagen, so auf Dauer kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also es macht den Beruf auf eine Art unattraktiv. Es ist echt belastend, nicht nur für das, was man im ersten Moment merkt, sondern perspektivisch, und so krass muss man es formulieren, als Risikofaktor für die Entstehung von chronisch nicht übertragbaren Erkrankungen.
So, und wir haben uns auch nochmal ganz konkrete Zahlen rausgesucht, Matthias. Du hast nochmal in verschiedene Datenbanken gesucht, damit man sich das auch wirklich nochmal vor Augen halten kann. Also lass uns das noch einmal so abklopfen.
Ja.
Das sagen wir mal, Gesundheitsrisiko für Menschen, die wirklich Schicht arbeiten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhtes Risiko um?
Ja, bis plus 20-40% erhöhtes Risiko.
Wahnsinn. Typ-2-Diabetes?
Ebenfalls plus 20-50% erhöhtes Risiko.
Also das sind starke Zahlen.
Ja.
Das erhöhte Risiko für einen Herzinfarkt bei Schichtarbeitern liegt bei?
23%.
Das sind wirklich Meta-Analysen, die das zeigen. Also als Gründe, du hast es gerade so gut erklärt, ja, gestörter Schlaf, erhöhter Blutdruck, veränderter Stoffwechsel, chronische Entzündungen.
Und eine Entkopplung der inneren Uhr, der zentralen Uhr zu den peripheren Uhren.
Mhm.
Ja, und jetzt muss man noch dazu sagen, natürlich ist das Wissen um die Chronobiologie natürlich auch noch nicht so etabliert, dass man anfängt und sagt, naja, ich versuche vielleicht in so einem Grundrhythmus zumindest drin zu bleiben und die Randzeiten mit Lichtrausnahme, mit vielleicht Melatoninunterstützung, um besser einschlafen zu können, das wirklich mit genutzt wird. So, was machen dann viele, wenn sie dann aus ihrer Nachtschicht kommen, noch sich mal kurz hinlegen in einen nicht abgedunkelten Raum am Tage.
Mal so eine Stunde noch mal schlafen, aber das ist natürlich kein Tiefschlaf.
Und es ist nicht die gleiche Qualität. Auch durch die geschlossenen Augen wird bei offenem Licht genügend Licht ankommen, dass der Tiefschlaf so in dem Maße gar nicht möglich sein wird. Biorhythmisch, jetzt ohne die Taktgebung, wird auch die Melatoninproduktion nicht extrem hochfahren. Die Regeneration wird nicht gut funktionieren und der Stoffwechsel wird wirklich in einen Shift geraten, sodass das potenziell, ne, sowohl Stoffwechselerkrankungen als auch kardiometabolische Erkrankungen, entzündliche Erkrankungen wirklich zunehmen. Und das ist ein Thema, was nicht mit einer Maßnahme simpel zu lösen ist. Aber man kann es natürlich versuchen abzumildern, als zum Beispiel auch andere Taktgeber dann nicht noch zusätzlich zu nutzen, also zum Beispiel in den Nachtdiensten sehr viel Kaffee zu trinken oder sehr viel zu essen.
Sagt sich natürlich relativ leicht, vielleicht, ja, wenn du irgendwie wach bleiben musst, ja, irgendwie auch gerade, ich sag mal, die ersten Tage im Schichtdienst, du kommst aus dem anderen Rhythmus, ja, das ist natürlich
ich verstehe
schwierig.
Das. Also es,
ja,
ich kann nur das an der Stelle sagen, was man unter Umständen unterstützend in den Berufen tun könnte, um zumindest einen gewissen Effekt zu haben, dass man nicht noch mehr Aktivierung mit dabei hat. Mhm. Und natürlich ist auch hier eine Vorbereitung auf den Schichtdienst, spielt auch eine wichtige Rolle. Und natürlich, das ist dann auch klar, dass man in jungen Jahren es noch besser hinbekommt und es auch besser wegsteckt. Eine Nachtschicht beispielsweise oder Frühdienste, Spätdienste, je nachdem, wie es aufgebaut ist. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was sich über die Jahre quasi auch noch auswirken wird und den Rhythmus chronisch dauerhaft wirklich verschiebt.
Ja, Schlaf und mentale Gesundheit ist da ein großes Thema. Auch da gibt es Untersuchungen, Schichtarbeiter schlafen im Schnitt 1 bis 2 Stunden weniger pro Tag. Ja, also, und das dann eben dauerhaft. Auch da steigt das Risiko für depressive Symptome. Untersuchungen sagen 30-40%. Und Matthias, auch das nochmal ein wichtiger Punkt. Die WHO stuft Schichtarbeit oder Nachtschichtarbeit als wahrscheinlich krebserregend ein. Ja, also finde ich auch spannend. Wir haben häufiger darüber gesprochen. Der Aufschrei ist in den Medien groß, wenn es irgendwie heißt, in dem Zuckerersatzstoff hat man jetzt rausgefunden, der ist vielleicht eventuell krebserregend, in Klammern, ja, wenn ich jeden Tag davon 5 Kilo esse. Aber wenn die WHO sagt, Schichtarbeit, Nachtschichtarbeit ist wahrscheinlich krebserregend, das hat natürlich schon auch ein Gewicht.
Ja, und nochmal, also nicht nur, dass es die WHO sagt, sondern weil es die Daten einfach hergeben und dass wir die Unabhängigkeit dieses Risikofaktors haben. Also du kannst alle anderen Dinge ganz toll versuchen, in deinen Lebensstil zu integrieren. Wir haben aber ganz häufig bei Faktoren, auch sowas wie Rauchen, ja, einen abhängigen Risikofaktor. Ich will niemanden motivieren zu rauchen, auf gar keinen Fall, aber nicht automatisch führt es zur Erkrankung. In der Kombination vieler weiterer Risikofaktoren dann häufig eben schon. Und bei der Störung des zirkadianen Rhythmus haben wir einen unabhängigen Risikofaktor. Das für sich alleine ist für die Entstehung von Erkrankungen mitverantwortlich.
So, und jetzt wollen wir auch nochmal auf die nächste Gruppe gucken. Menschen, die viel reisen, ob jetzt beruflich, weil sie vielleicht ja einfach weltweit für Firmen arbeiten oder weil sie bei einer Airline arbeiten, viel durch die Gegend fliegen als Pilot oder Stewardess oder Steward oder weil sie vielleicht den Luxus haben, relativ oft in den Urlaub fliegen zu können ans andere Ende der Welt. Der Jetlag, jeder, der schon mal irgendwie Langstrecke irgendwo hingeflogen ist in eine andere Zeitzone, der hat das selber erlebt. Ganz krass ist es, wenn du wirklich weit weg fliegst. Ich sage jetzt mal als Beispiel Los Angeles plus 9 Stunden. Das ist natürlich also ein fast auf den Kopf stellen des Rhythmus. Gib uns da auch nochmal einen Einblick, dieser echte Jetlag. Was passiert da im Körper? Und vielleicht hast du auch direkt noch gekoppelt ein paar Tipps. Was kann man denn tun, um dem Jetlag entgegenzuwirken? Ist es ein Trick, schon im Flugzeug zu schlafen? Besser nicht, wenn ich der Pilot bin, aber gibt es da Dinge, bleibe ich in Deutschland schon mal 2 Tage dann irgendwie vielleicht länger wach und gewöhne mich schon mal dran? Oder was kann man tun?
Ich würde ja auch 2 Dinge schon mal vorweg mit unterscheiden. Das eine ist wirklich das weite Vorausreisen, also wo ich wirklich in den neuen Tag schon quasi, also eher Richtung Osten mich bewege oder Richtung Westen mich bewege. Auch das macht nochmal einen Unterschied für viele, auch in der Verträglichkeit. Vereinfacht ausgedrückt, die eigene innere Uhr bleibt zunächst an deinem Ursprungsort stehen, ne? Und die Umwelt, in dem Falle, wenn du wirklich weit unterwegs bist, merkt man, okay, ich starte vielleicht noch in der Nacht und komme mitten am Tage an, gekoppelt mit den politisch-sozialen etablierten Zeitzonen. Das heißt auch, manchmal reist man ja gar nicht so weit, aber du hast halt eine hohe Stundenzahl der Zeitverschiebung. Mhm. Oder du reist von einem nördlichen Punkt zu einem südlichen Punkt und hast gar keine Zeitverschiebung.
Klar.
Ja, das macht dann logischerweise Sinn, aber hier habe ich auch ein paar Stunden Zeitverschiebung oder wirklich viele Stunden der Zeitverschiebung. Und auch das heißt, die neue Zeitzone, bis man dort ankommt, bis der Biorhythmus sich daran anpasst, braucht es wirklich etwas Zeit. Was fällt am meisten auf? Dass Menschen natürlich müde sind, sich dann an dem Tag noch durchkämpfen und dann versuchen, normal ins Bett zu gehen. Aber auch hier ist es nicht unwahrscheinlich, dass man vielleicht seinen Rhythmus etwas verschiebt dabei. Und ich würde, weil du es eben auch gesagt hast, dieses schon mal vorschlafen oder sowas, das wissen wir auch, das kann nicht funktionieren. So, ich würde quasi in dem Rhythmus einigermaßen versuchen, drin zu bleiben, mich anzupassen, im Idealfall vielleicht auch vorzubereiten, je nachdem, wie viele Stunden man sich quasi verschiebt, könnte man sowas halbstundenweise über mehrere Tage schon im Vorfeld vorbereiten. Müssen wir aber auch ehrlich sein, wer setzt das dann genauso um? Und dann verschiebe ich meinen Rhythmus etwas langsamer. Das heißt, ich würde quasi abends dann vielleicht eine halbe Stunde länger aufbleiben, morgens etwas länger schlafen. Aber ist halt auch die Frage, wie es in den Alltag integrierbar ist. Und dann muss sich der Körper versuchen anzupassen. Und wenn ich natürlich in den Osten reise, habe ich natürlich eher die Möglichkeit, mich in den Tag einzuklinken, das noch auszuhalten, bin dann ein bisschen müde und könnte dann besser einsteigen. Und im Rückflug wird es dann häufig eher problematisch werden. Und dann haben wir Einschlafprobleme, frühes Erwachen als Möglichkeit, Tagesmüdigkeit. Und jetzt kommt der spannende Punkt, natürlich auch neben Konzentration und Gereiztheit, die entstehen kann, ganz häufig auch Verdauungsprobleme, Magen-Darm-Beschwerden, die entstehen. Und je nachdem, wie jemand so darauf reagiert, weil jetzt meine zentrale Uhr und meine peripheren Uhren ein bisschen aus dem Takt geraten sind, kann ich natürlich versuchen, das vielleicht mit zu unterstützen. Also, welche Mahlzeiten nehme ich zu mir? Wenn ich jetzt beispielsweise jemand bin, der eher mit Magen-Darm-Problemen in dem Jetlag mit reagiert, kann man sowas mit einplanen. Also, wie fettreich ist beispielsweise eine Mahlzeit oder wie viel Energiedichte ist reingepackt? Machen vielleicht ein paar Verdauungsenzyme Sinn? Also, so würde ich eher für mich individuell auch schauen, worauf reagiere ich tendenziell bei einem Jetlag. Wenn es um die Müdigkeit geht, würde ich auch hier das klassische Set in der Chronobiologie gerne immer mit dabei haben. Vielleicht je nach Jahreszeit eine Tageslichtlampe, eine Blaulichtfilterbrille, Melatonin unter Umständen und versuchen damit quasi besser in den Tag zu starten. Am Morgen in meiner neuen Zeit mit einer Tageslichtlampe, am Abend das Licht runter zu regulieren mit einer Blaulichtfilterbrille und das Einschlafen mit Melatonin zu unterstützen als Beispiel.
Super spannende Ideen und Matthias, ich erinnere mich auch zum Beispiel an unsere Fußballnationalmannschaft. Ich weiß nicht genau, bei welchem Turnier es war, aber ich erinnere mich an ein Turnier, wo sie auch in einer anderen Zeitzone gespielt haben. Und dann aber quasi in ihrem Quartier, da wo sie also ihr Lager aufgeschlagen haben, trotzdem nach der Zeitzone hier in Deutschland gelebt haben, ja. Und quasi versucht haben, also ihren Leistungspeak so zu skalieren von den Zeitzonen, dass sie wirklich, wenn das Spiel dann spät abends beispielsweise stattfindet, dass sie da dann wirklich leistungsfähig sind. Gib uns da nochmal einen Einblick. Was ist das für eine Strategie? Warum macht man das?
Naja, wir können uns das ganz simpel vorstellen. Wenn wir schon jetzt in dieser Woche über etwas mehr Müdigkeit sprechen, dann ist, wenn du Hochleistung gerade im Sport bringen musst, ist natürlich brutal wichtig, auf dem Punkt da zu sein, Leistung abrufen zu können. Und natürlich bei Fußballerinnen und Fußballern, die haben ja eine Spanne, in der sie Leistung bringen müssen, von einem Mittagsspiel bis hin zu abends wirklich spät. Also das kann man natürlich auch auf Dauer mit trainieren. Aber jetzt stell dir vor, du verlässt die Zeitzone und bist irgendwie verschoben. Jetzt spielst du plötzlich, wenn du in deinem Rhythmus weiterdenkst, vielleicht nachts um 3.
Klar.
Oder morgens um 9 Uhr, wo ich es überhaupt nicht gewöhnt bin. Sondern deswegen macht es Sinn, natürlich in so einem Trainingslager, es wird jetzt auch spannend, denn zur Weltmeisterschaft, 3 Länder und eine Spanne an Zeitzonen. Deswegen sieht man schon, wo siedeln sich die Camps von den einzelnen Nationen an, entlang der Hauptspielstätten, wo man sich erstmal befindet. Warum? Nicht nur, weil die Reisezeiten kürzer sind, das ist auch noch ein wichtiger Punkt mit dabei, sondern dass ich jetzt nicht nochmal irgendwie zig Stunden der Zeitverschiebung mit dabei habe. Was nachher bedeutet, ich verliere enorme Leistung, die ich auf dem Platz beispielsweise bringen kann. Ob nun im Kontext von Konzentration, aber natürlich allen koordinativen Fähigkeiten, die beeinträchtigt werden. Und deswegen macht es Sinn, in den Kontexten auch wirklich dann da drin, also nicht unbedingt in der eigenen ursprünglichen Zeitzone drin zu bleiben, sondern so in der Vorbereitung zu sein, dass ich zum Spielzeitpunkt auch dort vor Ort in der richtigen Zeitzone bin.
Matthias, wieder viel gelernt in dieser Folge. Ein sehr, sehr spannendes Thema und ich bin sicher, wir haben auch hier in der Community viele, viele Schichtarbeiter, die das nachfühlen können, was die Effekte und Auswirkungen von Schichtarbeit und eben einer gestörten Bio-Uhr oder einem gestörten Biorhythmus sind. Nochmal die Erinnerung, unsere Umfrage bei Spotify, sollte man die Zeitumstellung abschaffen, ja oder nein? Gebt gerne mal euren Kommentar ab. Beziehungsweise macht mal bei der Umfrage mit, sind wir sehr gespannt, wie das Ergebnis dann ausfällt. Matthias, bevor wir zum Ende kommen, noch ein Begriff, der immer wieder auftaucht, auch in diesem Zusammenhang, ist der sogenannte Social Jetlag. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, was hat's damit auf sich?
Naja, Social Jetlag, ne? Wir haben jetzt über richtigen Jetlag, wo ich transmeridian irgendwelche Zeitzonen überwinden muss und dann wirklich auch eine Umstellung stattfindet. Hier geht es jetzt eher um die Differenz zwischen meiner biologischen Schlafzeit und einer gesellschaftlich erzwungenen Schlafzeit. So ein typisches Beispiel wäre, unter der Woche stehe ich früh auf, um 6 Uhr morgens, und gehe dann auch abends ins Bett, habe dann meine normale Rhythmik jeden Tag bis zum Freitag, wo ich mich dann entscheide, ich gehe vielleicht länger aus, genau. Oder wo Leute sagen, ich gehe gar nicht mehr aus, ist gar nicht mehr mein Alter, aber ich gönne mir, am nächsten Tag länger auszuschlafen. Und das sind auch potenzielle Fehlanpassungen, die einen nicht wirklich fitter werden lassen. Jetzt haben wir schon mal über Vorschlafen und Nachschlafen gesprochen. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn ich wirklich zu wenig geschlafen habe, könnte ich etwas nachholen. Aber bezüglich des zirkadianen Rhythmus ist es immer eine gewisse Verschiebung. Ja, und natürlich gehört in so Social Jetlag für mich auch andersrum Themen rein, dass Menschen außerhalb ihres natürlichen Rhythmus gezwungen werden, zu Zeiten zu arbeiten oder noch viel wichtiger, zur Schule zu gehen, wo ich nicht dazu in der Lage bin.
Ja, auch, ja, das ist ein großes Thema. Lass uns da ganz kurz mal stoppen, weil das betrifft uns natürlich als Papas auch jetzt irgendwann bald. Und es ist ja schon im Kindergarten so, dass auch da feste Bringzeiten beispielsweise in vielen Kindergärten vorgegeben sind. Da gibt's auch massig Untersuchungen, da können wir eine eigene Folge zu machen. Aber eigentlich, da seid ihr Wissenschaftler euch relativ einig, beginnt die Schule viel zu früh.
Ich weiß nicht, ob sich alle dazu einig sind, aber ich würde definitiv sagen, dass vor allen Dingen dieses einheitliche Konzept, ne, und da gehe ich nochmal auf das Thema der Chronotypen ein, die wir eher bei erwachsenen Menschen finden, und bei Kindern und vor allen Dingen Kindern in der Pubertät, dann verschiebt sich das nochmal alles, dann ist es sehr wahrscheinlich beim Großteil aber schon so, dass sie eher verspätet sind, also eher länger schlafen würden und einfach noch nicht die Möglichkeit der Leistungsfähigkeit am Morgen mit dabei haben. Das gepaart mit, naja, einem Frühstück, das nicht ganz optimal zusammengestellt ist, wenig Eiweiß, viel Zucker, keine Bewegung am Morgen oder nicht nennenswerte Bewegung, ist dann auch nochmal logischerweise kontraproduktiv mit dabei. Und auch das sehe ich als Social Jetlag, so rum könnte man es ja auch betrachten. Eigentlich verhalte ich mich am Wochenende so, wie ich mich lieber verhalten würde. Ich würde gerne länger schlafen. Mhm. Aber der soziale Druck, die soziale Zeit ist das, was mich dazu bringt, da morgens jetzt aufstehen zu müssen und hingehen zu müssen. Und warum funktioniert das so? Warum fangen die Schulen früh an? Damit dann auch die Eltern noch die Zeit haben, die Kinder in die Schule zu bringen, um dann arbeiten zu gehen. Ja, das hat natürlich für uns alle Auswirkungen, und wir gehen unter Umständen für viele, nicht für alle, aber für viele ist es ein Verfrühtsein, wo sie eigentlich noch nicht wirklich mit an dem Punkt sind. Und genauso nochmal in die andere Richtung, wir neigen eben dazu, uns in unserer modernen Welt über den Tag, wenn wir es evolutionär betrachten, uns zu wenig echtem guten Licht auszusetzen, Vollspektrum Tageslicht. Wir sitzen in unseren Räumen drin, wir haben morgens zu wenig Licht, dann latentes Licht über den Tag, aber dann am Abend auch wieder zu viel Licht. Ja, es ist irgendwie, wabert das Ganze vor sich hin, es wird nicht mit Lichtspektren gearbeitet, blaue Lichtanteile sind vorhanden, die nutze ich über künstliche Lichtquellen am Bildschirm, aber eben auch im Umgebungslicht in meinem Wohnung, Haus, wo auch immer. Ja. Und das Ganze verschiebt auch den Biorhythmus. Und das will ich nämlich nochmal damit sagen, dass dieser Social Jetlag sich jetzt nicht nur ausschließlich auf das Thema, ich gehe jetzt schlafen, ich gehe jetzt später schlafen oder ich schlafe morgens länger, darauf bezieht, sondern dass ich in dieser 12 Stunden Rhythmik die Nacht, also nach 12 Stunden meines Aufstehens oder quasi dann, wenn die Sonne untergeht, es nicht zur Nacht werden lasse, sondern ehrlicherweise die Lichtquellen so beibehalte, dass eigentlich der inneren Uhr immer noch vermittelt wird, es ist immer noch Tag. Und das hat eben auch Potenzial zur Verschiebung. Und dann haben wir ähnliche Effekte, die wir unter Umständen auch erkennen können, wie bei Schichtarbeiten und Ähnlichem.
Und das sind aber natürlich Sachen, die können wir bedingt zumindest versuchen, ein bisschen in den Griff zu bekommen.
Auf jeden Fall, klar. Ja,
abends reduzieren, auch wirklich tagsüber versuchen, mehr wirklich an die Sonne zu gehen.
Starten morgens mit echtem Licht. Ja. Jetzt kommen wir in die Zeit, wo echtes Licht wieder draußen morgens auch verfügbar ist.
Klar, jetzt ist ja die Uhr auch wieder umgestellt. So.
Aber wir haben die Bright Light Lamps, also die Lichtlampen am Morgen, die man durchaus nutzen kann, und zwar mit einer direkten Einstrahlung, die wirklich dann für Wachheit sorgen Und wenn man das regelmäßig macht, funktioniert das auch gut. Es bringt halt nichts, wenn ich irgendwo eine Lichtlampe anmache und dann in einen anderen Raum gehe oder den Raum ein bisschen damit durchfluten lasse. Damit zu arbeiten macht total viel Sinn und abends 12 Stunden später das Licht zu reduzieren. Und es gilt für mich das Thema der Regelmäßigkeit. So, Social Jetlag heißt halt auch, wenn ich meine, dann immer länger schlafen zu wollen, kann ich nur sagen, die Datenlage zeigt uns nicht und biologisch macht es auch relativ wenig Sinn, dass diese starken Wechsel wirklich Sinn machen. Da macht die Regelmäßigkeit mehr Sinn. Wir können das mal, dafür sind wir schon geeignet, aber dieses Unregelmäßige immer mal wieder und jeden Tag ist es irgendwie anders, das macht keinen Sinn.
Unsere innere Uhr, sie ist das zentrale Steuerungssystem unseres Körpers und sie lässt sich eben nicht beliebig verschieben oder verstellen, nur weil wir an unserer Uhr am Handgelenk oder am Handy drehen und weil es der Alltag irgendwie verlangt. Ob Zeitumstellung, Schichtarbeit oder Jetlag, immer dann, wenn wir gegen unseren natürlichen Rhythmus leben, entsteht ein Konflikt. Und dieser Konflikt hat messbare Auswirkungen auf Schlaf, Leistungsfähigkeit und langfristig auch auf unsere Gesundheit. Die gute Nachricht, wir können lernen, besser damit umzugehen, über Lichtsteuerung, über Schlafroutinen und ein besseres Verständnis für unseren eigenen Biorhythmus. Matthias, es war wieder sehr erhellend. Vielen herzlichen Dank für den Einblick in diese spannende Welt. Leute, euch eine gute Woche. Schlaft gut, bleibt wachsam und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.